Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Krisenland Zypern hat einen neuen Präsidenten gewählt. In einer Stichwahl setzte sich heute der konservative Anastasiades mit gut 57% der Stimmen durch. Sein Herausforderer, der linke Politiker Malas, kam nur auf etwa 42%. Mit dem Ergebnis wird eine politische Wende in dem Inselstaat eingeleitet. Der bisherige regierende kommunistische Präsident Christofias war wegen seiner gescheiterten Finanzpolitik nicht wieder angetreten.
Jubel in Nikosia. Die Anhänger der rechtskonservativen Disi-Partei feiern ihren Sieg. Die Mehrheit der rund 550.000 wahlberechtigten Zyprer, den Bankrott ihres Landes fürchtend, haben heute auf diesen Mann gesetzt. Nikos Anastasiades. Der konservative 66-jährige Anwalt soll als Präsident den Inselstaat retten. Und schon am Morgen bei der Stimmabgabe in der Hafenstadt Limassol macht er klar, dass nun eine neue Ära für Zypern beginnen müsse. Wir brauchen sicher etwas Zeit, um uns auf alles einzustellen, so Anastasiades. Aber das Dringlichste ist sicher, die Finanzkrise zu bewältigen. Zypern ist wirtschaftlich am Ende. Eine rasant wachsende Arbeitslosigkeit, der Niedergang der Wirtschaft, ein ruinierter Bankensektor und ein überschuldeter Staat. 17,5 Milliarden Euro schwer muss das internationale Rettungspaket da sein, das der neue Präsident mit den Geldgebern von EU und Internationalem Währungsfonds jetzt schnüren will. Anastasiades war auch der Wunschkandidat der Geldgeber, denn er will die als Gegenleistung geforderten Sparprogramme, Strukturreformen und Privatisierungen umsetzen. Trotz des zu erwartenden Widerstandes in der Bevölkerung. Verlierer des Abends ist der linksliberale Stavros Malas. Er hatte auf den Nationalstolz der Zyprer und geringeren Reformdruck gesetzt. So unterstützt er die Weigerung Zyperns, das massive Problem der Geldwäsche im Land von internationalen Wirtschaftsprüfern untersuchen zu lassen. Für die Geldgeber eine der Voraussetzungen, um überhaupt ein Rettungspaket auch mit dem neuen Präsidenten umzusetzen.
Gewählt wird auch in Italien. Bis morgen entscheiden die Bürger über ein neues Parlament. Eine Abstimmung, die in Europa mit Spannung verfolgt wird. Denn der Ausgang dürfte Einfluss auf die Finanzkrise haben. Um die Stimmen der etwa 50 Millionen Wahlberechtigten konkurrieren 4 Parteienbündnisse. Die Sozialdemokratische Allianz mit Spitzenmann Bersani liegt jüngsten Umfragen zufolge knapp vor dem Lager um Ex-Regierungschef Berlusconi.
Ungewöhnlicher Protest. Dass Silvio Berlusconi junge Mädchen mag, auch nackt, ist nicht neu. Diese 3 dürften dem Ex-Regierungschef nicht zurechtgefallen haben, als er heute zum Wählen ging. Aktivistinnen, die Schluss mit Berlusconi schrien. Die Wahlbeteiligung heute zunächst etwas niedriger als vor 5 Jahren. Wir erwarten, dass sie ihre Versprechen endlich einhalten werden. Ich hoffe auf Stabilität, auch wenn das schwierig sein dürfte. Als Favorit gilt Pierluigi Bersani vom sozialdemokratischen Partito Democratico. Er lag zuletzt bei 34%. Sein Ziel, Konsolidierungskurs fortsetzen, soziale Härten abfedern und die Reichen mehr zahlen lassen. Möglich, dass Bersani eine Koalition mit Mario Monti eingeht, der das Land vor der Pleite bewahrt und Reformen eingeleitet hat. Allerdings, es könnte schwierig werden, denn das italienische Parlament besteht aus 2 Häusern, der Abgeordnetenkammer mit 630 Mitgliedern und dem Senat mit 315 Sitzen. Alle Gesetze müssen in beiden Häusern verabschiedet werden. Im Abgeordnetenhaus erhält die stärkste Kraft eine Mehrheitsprämie. Ihre Sitzzahl wird auf 340 erhöht, das sind 54%. So soll eine stabile Mehrheit gesichert werden. Im Senat aber könnte eines anderen Systems wegen Silvio Berlusconi die Mehrheit haben, sodass eine eventuelle Regierung Bersani-Monti blockiert wäre. Vielleicht muss sich Bersani mit Beppe Grillo arrangieren. Der ehemalige Fernsehclown könnte mit seinem zornigen Protest gegen Politik und Politiker sogar Berlusconi überholen und auf Platz 2 landen.
Zahlreichen Finanzexperten zufolge entscheidet sich das Schicksal des Euro in diesem Jahr in Italien. Wichtig für die Gemeinschaftswährung wären erstens eine Regierung, die am Euro und am Reformkurs festhält und die zweitens über eine stabile Mehrheit in beiden Kammern verfügt. Morgen um 15 Uhr schließen die Wahllokale. Die Reaktionen der Märkte werden nicht lange auf sich warten lassen.
Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de. Unter anderem die wichtigsten politischen Köpfe der Wahl und Details zum italienischen Wahlsystem. Einen Tag nach Bundesverteidigungsminister de Maizière hat Bundeskanzlerin Merkel die Bundeswehreinheiten in der Türkei besucht. Sie würdigte den Einsatz, der den NATO-Partner Türkei vor Raketen aus Syrien schützen soll, falls der Bürgerkrieg dort eskaliert. Morgen wird Merkel mit Regierungschef Erdogan zusammentreffen. Dabei dürfte es auch um die Verhandlungen über einen EU-Beitritt gehen, die seit Jahren auf der Stelle treten.
Die Kanzlerin besucht die deutschen Patriot-Raketen. Die Zusammenarbeit mit der Türkei innerhalb der NATO funktioniert gut. Doch auch den Verhandlungen über einen EU-Beitritt der Türkei will Merkel neuen Schwung geben. Die Außenpolitiker der CDU begrüßen das ausdrücklich.
Ich denke schon, dass die Europäische Union ein eigenes Interesse daran hat, die Türkei möglichst dicht an Europa zu binden und wenn möglich auch in die EU aufzunehmen, wenn sie die Beitrittskriterien erfüllt. Denn die Türkei ist ein wirtschaftlich starkes Land. Es liegt in einer wichtigen, für die europäische Außenpolitik bedeutsamen Region des Nahen Mittleren Ostens.
Die Türkei orientiert sich zunehmend in Richtung arabische Welt und Zentralasien. Die Europabegeisterung ist inzwischen deutlich geringer geworden. Gerade deshalb brauche die Türkei ein faires Verhandlungsangebot, sagt die Opposition in Deutschland.
Die Türkei braucht eine Beitrittsperspektive, damit auch in den Fragen Menschenrechte in der Türkei, Zypernfrage, Kurdenproblem, der Druck der EU erhöht werden kann, damit die Türkei die Chance hat, als gleichberechtigtes Mitglied dann auch in Europa mitzuagieren.
Ein Wunsch der Türkei ist es, den türkischstämmigen Bürgern in Deutschland die doppelte Staatsbürgerschaft zu erlauben. Die Union lehnt das ab. FDP und Opposition wollen mehr entgegenkommen.
Ich bin der festen Überzeugung, dass die hier leben und die aus einem anderen Kulturkreis zu uns gekommen sind, genauso loyal zu unserem Land stehen, wenn wir sie nicht zwingen, ihre Heimatpässe abzugeben. Das bedeutet für viele ihre kulturellen Wurzeln kappen. Das darf man von Menschen nicht verlangen.
Statt vom EU-Beitritt der Türkei sprach man in der Union bislang lediglich von einer privilegierten Partnerschaft. Hier hat ein Umdenken eingesetzt. Doch auch die Opposition sagt, dass Verhandlungen Jahre dauern werden. Die Hindernisse sind hoch. Da ist zum Beispiel die Menschenrechtssituation in der Türkei oder die harte türkische Haltung im Zypern-Konflikt.
Nach 20 Jahren blutiger Konflikte ist ein Friedensabkommen für die Demokratische Republik Kongo unterzeichnet worden. Darin verpflichten sich 11 Staaten, keine Rebellengruppen in der Region zu unterstützen. Die feierliche Unterzeichnung fand am Sitz der Afrikanischen Union in Addis Abeba statt. Geleitet wurde sie von UN-Generalsekretär Ban. Im Kongo ist die mit Abstand größte UN-Blauhelmtruppe im Einsatz. Sie ist 22.000 Mann stark. 7 Monate vor der Bundestagswahl bahnt sich in der Koalition ein Kompromiss beim Streitthema Mindestlohn an. Führende FDP-Politiker halten inzwischen eine Einigung für möglich. Fraktionschef Brüderle sagte im ARD-Bericht aus Berlin, wichtig seien Tarifautonomie und regionale Unterschiede. Auch die Union setzt auf Lohnuntergrenzen nur für Beschäftigte in Branchen ohne Tarifvertrag. Die Grenzen soll eine Kommission festlegen.
Mindestlohn, ein Fremdwort im Friseurhandwerk. Die FDP zeigt neuerdings Flexibilität beim Thema Mindestlohn. Das jedenfalls ist die Botschaft ihres Spitzenkandidaten heute im Bericht aus Berlin.
Wir haben sehr gutes Arbeitsklima im Lande. Die Zusammenarbeit zwischen 3 Koalitionsparteien ist sehr gut. Und ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass wir hier noch etwas zustande bekommen.
Dennoch, einen flächendeckenden Mindestlohn lehnt die FDP weiterhin strikt ab. In der Union nimmt man die Kehrtwende des Koalitionspartners mit Interesse zur Kenntnis. Eine gemeinsame Initiative könnte noch bis zur Sommerpause kommen.
Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir jetzt beim Thema Mindestlohn, festgelegt durch die Tarifparteien, schnell weiterkommen können. Union und FDP sind sich einig. Lohnfindung gehört nicht ins Parlament, sondern zwischen die Tarifparteien. Aber die wollen wir für eine allgemeine Untergrenze in die Pflicht nehmen.
Union und FDP wollen Lohnuntergrenzen frei verhandelt, je nach Branche und Region. SPD und Grüne hingegen fordern einen gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro, die Linke sogar 10 Euro. Die SPD beobachtet die Manöver im Regierungslager mit Misstrauen. Sie reklamiert das Thema für sich.
Wir sind das Original. Wir sind das Original mit einem flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn. Und die anderen werden fummelig und eifern uns nach, weil sie merken, da passiert was.
Eine Bundesratsinitiative für gesetzliche Mindestlöhne bringt das Thema am Freitag auf die Tagesordnung. Regierung und Opposition machen sich das Thema gegenseitig streitig, denn soziale Gerechtigkeit wird eines der wichtigsten Wahlkampfthemen werden. Und das ist auch der eigentliche Grund für die Kehrtwende der FDP beim Thema Mindestlohn. Denn auf diesem Feld hatten die Liberalen bislang wenig anzubieten.
Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ist offenbar einem groß angelegten Betrug mit Bio-Eiern auf der Spur. Die Ermittlungen reichen bis ins Jahr 2011 zurück. Es seien möglicherweise Millionen Eier als Bio- oder Freilandware verkauft worden, obwohl die Hennen auf engstem Raum gehalten wurden, erklärte eine Sprecherin der Behörde. Sie bestätigte einen Bericht des Spiegel, nachdem allein in Niedersachsen gegen 150 Betriebe ermittelt wird.
Zu viele Legehennen auf zu wenig Quadratmetern. Der Verdacht richtet sich gegen 150 Betriebe in Niedersachsen und 50 weitere in anderen Bundesländern. Die Oldenburger Staatsanwaltschaft ermittelt bereits seit einem Jahr unter anderem wegen Betrugs.
Es geht um den Verdacht der Überbelegung von Hühnerställen. Ganz konkret darum, dass in den Ställen mehr Hühner drin waren, als nach den Haltevorschriften hätten drin sein dürfen.
Nicht nur Millionen Bio-Eier sollen falsch deklariert worden sein. Es geht auch um Eier aus Freilandhaltung, bestätigt das niedersächsische Landwirtschaftsministerium. Dabei sind mindestens 4 Quadratmeter Auslauffläche pro Huhn vorgeschrieben. Der grüne niedersächsische Landwirtschaftsminister seit 6 Tagen im Amt verspricht Konsequenzen.
Wir machen das jetzt auch bekannt und setzen uns dafür auch ein, falls es zu Verurteilungen kommt, dass auch die Namen, dass Ross und Reiter genannt werden in diesem möglichen Skandal und dass es da eine deutlich andere Transparenz gibt als vielleicht noch unter der Vorgängerregierung.
Verstöße können mit Geld- oder Haftstrafen von bis zu einem Jahr geahndet werden. Aufgefallen sind die Betriebe, weil ein Legehennenhalter unzufrieden war mit der Lieferung seines Züchters und klagte. Vor Gericht stellte sich heraus, dass er mehr Tiere bestellt hatte, als in seinem Stall zugelassen waren.
Papst Benedikt XVI. Hat zum letzten Mal das Angelusgebet gesprochen. Es war sein vorletzter Auftritt, bevor er am Donnerstag das Amt niederlegt. 100.000 Menschen versammelten sich auf dem Petersplatz und jubelten dem Papst zu. Er sagte, er werde sich mit Gebeten und Meditationen auch weiterhin der Kirche widmen. Das Angelusgebet spricht der Papst traditionell am Sonntagmittag im Fenster seines Arbeitszimmers. Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga gab es zum Abschluss des 23. Spieltages 2 Unentschieden. Greuther Fürth und Leverkusen trennten sich torlos. Borussia Dortmund spielte in Mönchengladbach 1:1. In der Tabelle führt Bayern München jetzt schon mit 17 Punkten Vorsprung auf den amtierenden Meister Dortmund. Dann Leverkusen, Frankfurt, Freiburg und der HSV. Hannover und Mainz haben die Plätze getauscht. Die zweite Hälfte beginnt mit Mönchengladbach, dahinter Stuttgart. Auf dem Relegationsplatz jetzt Augsburg. Hoffenheim ist Vorletzter. Am Tabellenende weiter Greuther Fürth.
Deutschland bejubelte die zweite Bronzemedaille bei der nordischen Ski-WM in Val di Fiemme. In der neu geschaffenen Mixed-Konkurrenz im Skispringen sicherte der letzte deutsche Springer, Severin Freund, den 3. Platz. Fast wäre es Silber geworden, Österreich war lediglich 1,8 Punkte besser. Gold holte Japan. 2 Frauen und 2 Männer bilden eine Mannschaft. Vor allem die Skispringerinnen erfahren eine Aufwertung und die deutschen Teilnehmerinnen Carina Vogt und Ulrike Gressler überzeugten durch starke Leistungen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 25. Februar.
Das Tiefdissenzentrum über Korsika liegt bestimmt auch morgen unser Wetter. Dabei setzt sich vor allem im Norden und Osten immer mildere Luft durch. In der Nacht schneit es zunächst nur hier und da leicht, im Osten und Nordosten regnet es etwas. Später kommen von Osten stärkere Regen- bzw. Schneefälle auf, am ehesten lockert es ganz im Süden auf. Am Tag im Norden und Osten meist Regen, sonst teilweise noch Schnee oder Schneeregen, im Süden gibt es Lichtblicke. Der Wind weht in der Südhälfte schwach, Richtung Norden mäßig, an den Küsten frisch mit starken Böen. In der Nacht 1 Grad im Nordosten und örtlich unter minus 10 Grad im Süden, wo es aufklart. Am Tag minus 1 Grad an den Alpen und 3 Grad im Flachland. Die Aussichten. Am Dienstag regnet oder schneit es stellenweise noch etwas, auch am Mittwoch meist trübes Wetter, wenigstens bleibt es weitgehend trocken bis 7 Grad. Wenig Änderung am Donnerstag bei Tagestemperaturen zwischen 2 und 8 Grad.
Um 22.45 Uhr ist Tom Buro wieder für Sie da mit folgenden Tagesthemen. Unter Verdacht. Biobauern sollen Millionen Eier falsch deklariert haben. Und kurz vor dem Rücktritt Papst Benedikt und die Spekulationen um Intrigen im Vatikan. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.